Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Die Expertin, die uns in den letzten Staffeln immer wieder über Bakterienvielfalt, über Mikroben aufgeklärt hat, wie bedeutsam das fürs Leben ist und für unsere Gesundheit oder Wiedererlangung für der eigenen Gesundheit, die ist heute auch wieder da. Und wir reden aber heute jetzt nicht auf die persönliche Gesundheit bezogen, sondern wir reden darüber, wie es mit dem Boden aussieht, wie es mit einem Raum aussehen kann. Was kann man da machen, um ein Mikrobiom auch in der Umgebung so zu optimieren, dass es eben gesundes Klima gibt, dass auch kein Schimmel irgendwo an den Wänden ist und. Alles Faktoren, die wieder direkt wieder einen Einfluss haben auf unsere persönliche Gesundheit. Frau Dr. Med. Anna-Katharina Czocke heißt die Dame, die Expertin, die da ist, und Sie lernen sie gleich wieder kennen. Bis gleich. Ja, hallo Frau Czocke.
Schön, dass wir wieder zusammen sind.
Super cool. Ja. Genau. Also ich habe ja schon, nachdem ich diese vielen Bücher gelesen habe, auch schon angefangen. Ich habe gehört, man muss da den Raum ein bisschen mit effektiven Mikroorganismen noch ein bisschen besprayen, wegen diesen Bakterienvielfalten. Das Studio wird jetzt regelmäßig bespreit, damit auch ja überall eine Balance da ist und nicht irgendwelche müffelige Keime oder weiß Gott was irgendwie das Milieu des Raumes stört, sodass wir wirklich gute Gespräche machen können. Also ich habe da schon vieles gelernt, aber ich weiß, speziell in der Bodenkultur kann man auch sehr vieles machen. Und da drin, das muss ich jetzt aber bringen, noch eine Schlaufe, bitte, Entschuldigung, diese Nachtschnecken. Das fand ich ja so faszinierend. Diese Nachtschnecken, die jeder Gärtner eigentlich aufs Übelste betrachtet und sicherlich auf oft das Falsche macht, man tötet sie. Das zieht ja wieder noch mehr Nachtschnecken an, habe ich gelesen, weil die ja einen Auftrag haben, einen göttlichen Auftrag, einfach dafür zu sorgen, dass die Dinge, die nicht mehr im Leben stecken, zu fressen und umzuwandeln. Und als ich das wieder gelesen habe aus deinem Buch, ich sage, das ist ja, da kommt man aus der Demut immer mehr rein, in noch mehr Demut, weil das einfach eine perfekte Ordnung ist.
Ja, wichtig war für mich auch zu erkennen, dass all diese Prozesse, bei denen Bakterien beteiligt sind, Verwandlungsprozesse sind. Mhm. Und dass es uns gut tut, in unserem Denken mitzugehen in Verwandlungsprozesse. Wir neigen dazu, die Dinge festzulegen, zu erstarren, zu kontrollieren zu wollen. Das ist eigentlich ein Schockzustand. Und die Schnecken sind so ein gutes Beispiel. Die Aufgabe der Nacktschnecke ist, abgestorbenes oder fauliges Material wieder in gute Erde zu wandeln. Also wenn man das nicht glaubt, braucht man nur eine Schnecke in ein kleines Terrarium zu setzen und ihr einen faulen Salat zu geben und gucken, was aus der Schnecke hinten rauskommt. Das ist der perfekte Dünger. Das heißt, man könnte sich, jetzt spaßeshalber gesagt, eine Schneckenkultur halten, wenn man seine Bodenfruchtbarkeit verbessern möchte. Aber der Gärtner möchte natürlich den Salat ernten und nicht, dass die Schnecke den Salat frisst.
Klar.
Ich mache dann immer Schneckenmathematik, also wenn wir da jetzt drauf eingehen möchten, weil wenn ich weiß, dass die Aufgabe der Schnecke ist, Faules zu fressen, also Schnecke frisst Faules und die Schnecke frisst Salat und man macht jetzt einen Dreisatz da draus, einen Strich drunter, was kommt dann raus? Salat ist faul. Das heißt, wir müssen sehr behutsam sein mit unserem Urteilen über das Leben, ne, und sagen, die böse Schnecke hat meinen Salat gefressen. Klar, ich ärgere mich, wenn der Salat weg ist, aber es ist immer hilfreicher zu fragen, warum hat sie ihn denn gefressen? Und dann landen wir im Boden.
Also wenn ich einen gesunden Salat da habe und einen eben nicht gesunden, dann kann ich davon ausgehen, dass die Nachtschnecke nur diesen frisst, aber nicht den gesunden.
Vorausgesetzt, sie hat im Garten auch noch irgendwas anderes zu fressen. Also wenn ich einen Garten habe, wo ich alles weggeräumt habe und nur noch Salat steht und da kommt eine Schnecke vorbei, dann wird die egal welchen Salat fressen. Also bevor ich verhungere, gehe ich auch zu McDonald's.
Gut, okay.
Ja? Okay. Nicht, aber ein gesunder Garten hat ja einen gemulchten Boden und dann geht die Nacktschnecke an das, was man hier hingeschmissen hat. Netterweise, weil man sagt, die Nacktschnecke braucht auch irgendwas. Also wenn ich jetzt aus meinem Hochbeet die Kohlrabi oder so ernte, dann lasse ich die Blätter da in der Nähe liegen. Dann gehen die Nacktschnecken an die Blätter, die ich ihnen als Futter hingelegt habe. Sind die zufrieden? Aber wichtig ist zu verstehen, dass die Schnecke die Aufgabe hat von der Natur. Es ist ja auch schon eigentlich eine arrogante Bezeichnung, aber für uns Menschen jetzt. Faules in Erde umzuwandeln.
Das ist wahnsinnig.
Wenn die Schnecke also etwas frisst, dann weiß ich, dass es faul war. Nur sage ich mir aber als Gärtner, wieso, der Salatkopf ist knackig grün, der ist nicht faul. Die Schnecke riecht aber aus 300 Meter Entfernung auch noch. Und die riecht auch die Fäulnis, die in den Zellen ist, und die kommt aus dem Boden.
Mhm. Mangelnde Mineralienvielfalt?
Nee, Fäulnisprozesse. Fäulnisprozesse im Boden. Und wie kommen die Fäulnisprozesse im Boden? Fast immer durch einen unreifen Kompost. Dann sagen wir die Menschen, ja, ich habe doch so einen tollen Mist vom Bauern aufgetragen. Hm. Ja, der Mist war wahrscheinlich Mist, weil die Kühe nicht ein gesundes Pansenmilieu hatten. Und der Mist, der aus den Kühen dann rauskommt, aus Beet, bringt Fäulnisprozesse ein. Und dann kommt halt die Schnecke und frisst das, was da gewachsen ist. Das heißt, ich muss den Kreislauf rückwärts verfolgen. Am besten geht man dann hin zum Bauern und sagt, ich hätte eine Idee, wie du deine Kühe besser versorgst, dass die ein gesundes Mikrobiom haben. Kriegst EM übers Futter für die Kühe, versprühst EM im Stall, dann ist der Mist gesund, kann ich den auch einbringen. Wobei frischer Mist sollte sowieso nicht ins Gemüsebeet. Aber nur vom Verständnis her, dass es nicht darum geht, jetzt einen bösen Feind zu bekämpfen, nämlich die Schnecke macht was, was sie nicht soll. Die Natur hat immer recht. Das muss man sich einfach merken. Die Schnecke hat recht, wenn sie das tut, dann hat sie einen Sinn. Die ist nicht bösartig, die hat einfach einen Sinn, die kann nicht anders. Die kann man auch nicht umprogrammieren.
Aber ich wusste diesen Sinn nicht. Ich habe nur als andere gelernt, dass sie eigentlich Ungeziefer quasi sind, oder?
Ja, das ist unsere menschliche Arroganz, über Dinge zu urteilen, die wir einfach nicht durchdrungen haben. Mhm. Und dann muss man sich die Mühe machen, oder kann man, wenn man eine Lösung finden will, die Mühe machen zu verstehen, was steckt dahinter. Mhm. Und dann gucke ich, wenn die Schnecke das macht, was kann ich im Boden Gutes tun, damit der Salat, der da demnächst wächst, eben nicht gefressen wird. Weil die Schnecke, man könnte ja auch noch so weit gehen und sagen, netterweise frisst die Schnecke den faulen Salat, damit nicht ich diese Fäulnis fresse. Die tun uns ja noch einen Gefallen. Mhm. Also ich habe diese ganzen Kartoffelkäfer und so, habe ich mal Artenschutzbeauftragte genannt. Weil die sorgen dafür, dass das, was wächst, gesund ist. Was nicht gesund wird, wird recycelt und für den nächsten Versuch. Das ist natürlich blöd, wenn man das ernten will. Aber die Lösung liegt im Boden. Und im Boden, in der Bodenmikrobiologie. Weil wir in einem lebendigen Kreislauf leben und der ganze Kreislauf braucht eine mikrobielle Gesundheit. Und der Boden ist ja ein unglaublich lebendiges Organ, als solches eben auch fast nicht verstanden und wurde ja in den früheren Jahrhunderten, erst wurde es dann so nur die Luft gesehen im Boden, dann hat man ihn physikalisch-chemisch verstanden. Und ich habe mal recherchiert und ich glaube, die erste Person, die den Boden als lebendig betrachtet hat, war das, was man bei dem Bild sehen kann, was ich mitgebracht habe. Das war die Sibylle von Olfers mit ihrem Kinderbuch, die Wurzelkinder. Da hat sie nämlich eigentlich, ohne zu wissen, die Mikroben gemalt, sage ich mal. Das ist ein wunderschönes Kinderbuch. Ja, die Wurzelkinder heißt das, dass da unter der Erde gearbeitet wird. In den anderen Bildern klettern sie dann im Frühjahr quasi als Blume auf die Erdoberfläche und wachsen. Mhm. Das war 1907 und das ist mein erstes Bild, was ich gefunden habe zur Lebendigkeit im Boden. Mhm. Und dann 1911 kam Raoul Français, der den Begriff des Edaphon, des Bodenlebens geprägt hat. Und erst dann hat man angefangen, Boden als wirklich lebendig zu betrachten. Und das ist wichtig, denn wenn wir jetzt uns ernähren, dann ist es ja sehr bedeutsam, dass die Qualität der Nahrung eine solche ist, die uns energetisch aufbaut, die uns wirklich auch mit Energie versorgt, mit allem, mit Biophotonen, was wir brauchen. Und wenn jetzt ein Samenkorn keimt, dann kommt so ein kleiner Keim raus, da ist ein Statolith, ein kleines Körnchen, ein Stärkekörnchen drin, das sich nach der Schwerkraft richtet und bohrt als erstes mal so eine Nase in die Erde. Dann gibt dieser kleine Keim Botenstoffe in die Umgebung ab, und lockt sich die passenden Bakterien an. Und jede Pflanze hat zugehörige Bakterienkulturen. Und die alten, ortsgebundenen Sorten, so ein altes Getreide, so ein Emmer von der Alp oder so, die haben eine spezifische Mikrobenflora im Boden, eine Gesellschaft, Konsortium im Boden, die zu dieser Sorte passt. Das sind diese alten Getreidesorten oder von Indien weiß man es vom Reis, dass der alte Reis so eine bestimmte Mikrobengesellschaft hat, die im Boden dann drin ist. Dann gibt dieser Keim diesen Mikroben ein bisschen Futter ab und die Mikroben ernähren dann diesen Pflanzenwurzelkeim, sodass der weiter wachsen kann. Und jetzt wird's noch spannender. Jetzt gibt's noch Amöben im Boden. Sagt ihr das was? Amöben? Hm. Kennst du diese weichen Schwammkirchen?
Ja, ja. Sie sehen ganz nett aus.
Ja, ja, und da habe ich ein nächstes Bild mitgebracht. Und da sieht man, das ist aus Brock Mikrobiologie, aus diesem Lehrbuch. Da sieht man ein Bild, wo man eine Getreidepflanze auf eine Glasscheibe in einen Kasten gesetzt hat. Dieser senkrechte Strich ist eine Glasscheibe, die zwei Erdparzellen trennt, aber eine Pflanze wächst obendrauf. Und links sind Amöben mit drin. Und was machen die Amöben? Die Amöben kommen und sortieren die Bakterien weg, die die Pflanze nicht braucht und bringen die Bakterien hin, die die Pflanze braucht. optimiert also die sogenannte Rhizosphäre, das ist eigentlich sowas wie die Darmschleimhaut, so 3 Millimeter um diese Wurzel herum, gibt es eine Rhizosphäre, wo die Mikrobenbesiedlung optimiert wird und diese Bakteriengesellschaft dann das umgebende Erdreich löst und der Pflanzenwurzel zur Verfügung stellt. Die Pflanzenwurzel kann keine Erde aufnehmen. Die braucht diese Brücke der Bakterien, so wie im Körper auch. Und so ist funktioniert eine optimale Bodenfruchtbarkeit. Das heißt, dieses Miteinander von Pflanze und Mikrobe ist im Boden dann optimal, wenn alle Mikroben vorhanden sind. Und das ist dann der Fall, wenn es zum Beispiel eine Fruchtfolge gibt. Ein Sinn der Fruchtfolge ist, alle Mikroben werden immer mal wieder aktiviert. Es ist wie Mikrobengymnastik im Boden. Das heißt, ich habe immer mal wieder eine Aktivierung der Bodenmikroben, die zu dieser selbigen Pflanze gehören. Und wenn das optimal ist, dann kann die Pflanze optimal wachsen und ist gesund. Wenn ich da jetzt ein Salz drauf kippe, ein NPK-Dünger oder irgendein anderes Salz, dann verändere ich die Mikrobenbesiedlung, dann verringere ich diese Rhizosphären-Gesellschaft und dann ist eigentlich ein schwächeres Pflanzenwachstum vorhanden. Deshalb ist diese Bakterienbesiedlung im Boden so wichtig und deshalb kann man, wenn man die Bodenfruchtbarkeit verbessern will, mit Bakterien ganz einfach gießen, zum Beispiel mit diesen effektiven Mikroorganismen im Hausgarten. Wenn ich Tomaten anbaue, dann eine Gießkanne, 10 Liter, 200 Milliliter effektive Mikroorganismen und dann auf 10 Quadratmeter verteilt, optimiere ich also das Angebot im Boden für die Pflanzenwurzeln, die dann entsprechend die Nährstoffe rausnehmen können. Und wir haben Versuche gemacht, Adolf Dänecke und ich in der Anfangszeit, also 1 Hektar Kartoffeln mit EM, 1 Hektar ohne EM, Zuckerrübe mit EM und Getreide mit und ohne EM, weil wir wissen wollten, stimmt das jetzt wirklich, was wir uns da überlegen und was da erzählt wird über diese effektiven Mikroorganismen? Und die Erntemenge war definitiv rentabel höher. Und beim Kartoffelfeld fand ich besonders spannend, dass die Zahl der verkaufsfähigen Ware zwischen 35 und 65 Milliliter, also der Millimeter, die Kartoffeln, die eine Dicke haben, die die Hausfrau gerne nimmt, die war proportional der anderen auch noch größer. Also nicht nur die Gesamterntemenge war größer, sondern die Kartoffelpflanzen hatten sich wie zentriert. Nicht so viele kleine, nicht so viele große, sondern genau die optimale Zahl mittlere Kartoffeln. Das fand ich besonders spannend. Das heißt, man gibt der Pflanze, indem man ihr dieses Wurzelmikrobenwachstum ermöglicht, ihre eigene Zentrierung. Und das gibt ihr dann die Kraft zwischen Himmel und Erde in dieser Achse mit dem Spross und der Erde. Das ist also die Verbindung zwischen Himmel und Erde, durch die Pflanze zu stehen und so kräftig zu wachsen, dass sie uns dann auch gut ernährt. Und im Wurzelbereich gibt es dann noch was Spannendes. Das finde ich deshalb interessant, weil es so ähnlich ist wie bei uns im Darm. Die Wurzelspitzen von den feinen Haarnebenwürzelchen schilfern einzelne Zellen ab. Das passiert auch in der Darmzotte, dass einzelne Zellen abgeschilfert werden und ein Eigenleben entwickeln. Das passiert hier, das sind die sogenannten Bodenwurzelgrenzzellen, Border Cells. Und diese abgegebenen Zellen aus der Wurzelspitze haben eine Fähigkeit, Enzyme und sowas abzugeben, die dann wieder das Milieu regulieren und die Bakterien regulieren mit Bodenstoffen. Und das ist unglaublich, was da im Boden stattfindet.
Du hast auch noch die Würmer noch da drin gut beschrieben, was die für eine wichtige Aufgabe haben. Das war ich mir jetzt auch als Nicht-Gärtner auch nicht so bewusst, dass das eigentlich alles in sich drin super schön eine perfekte Symbiose darstellt. Aber Tat und Wahrheit, wir haben heute viel, viel weniger Würmer im Boden. Das heißt, diese ganzen wertvollen Dienste der Würmer finden kaum mehr statt oder viel weniger. Und diese Mikrobenvielfalt im Boden ist heute auch sehr dezimiert, auch durch falsche Dünger. Eben, und noch zusätzliche Fäulnisprozesse noch in den Boden gegeben werden, eben durch diese Güllen, durch diese Antibiotika.
Ja, und vor allen Dingen durch das ständige Umdrehen. Der Boden ist ja geschichtet natürlicherweise. Es gibt das Grundgestein und dann die verschiedenen Schichten. Oben sind so 2-3 Zentimeter, die dem UV-Licht ausgesetzt werden können, Wetter, Regen und so, da sind Mikroben, die können das ab. Und dann kommt eine fruchtbare Schicht, die je nach Bodenqualität so 15, 20 bis in Schwarzböden dann 25 Zentimeter dick ist, wo die Mikrobenaktivität am höchsten ist. Und der Sinn ist, dass natürlich alles an verrottetem Material, an Blatt und Laub und so auf die Erde rauf fällt, vom Regenwurm reingezogen wird, der verdaut es schon, teilweise oder ein Teil klebt dann in so seine Röhren fest. Das wird dann immer weiter zersetzt und in dieser mikrobiologischen Aktivität, diese Hauptschicht, das ist nämlich da, kann jeder Gärtner beobachten, wo der Zaunpfahl abbricht. Der ist ja unten drunter stabil, oben drüber stabil und dazwischen bricht er.
Ja, ich habe es letzte Nacht gesehen. Durchgefault, oder?
Ja, aber das ist genau die Schicht, wo die Mikroben am aktivsten sind. Ja, da kann man gucken, wie aktiv ist meine Schicht. Bricht der so viel oder nur so viel? Aber entscheidend ist, diese Schicht gehört dahin. Wenn ich jetzt pflüge, dann drehe ich das um. Und der Pflug, als er erfunden wurde, der wurde vom Menschen gezogen und dann vom Ochsen gezogen. Der ging nicht viel tiefer als 15 Zentimeter. Dann hat man das gegrubbert. Das war kein Problem. Der moderne Pflug mit bis zu 30, 35 Zentimeter dreht das alles um. Dann habe ich das, was die Mikroben eigentlich umsetzen wollen, da unten im anaeroben Bereich, also wo dann auch weniger Sauerstoff dran ist, bis die sich wieder umsortiert haben, weil sie eigentlich da oben hingehören. Werden
sie schon wieder gedreht.
Genau.
Großartig.
Und damit produziert man Fäulnis da unten. Das vertorft dann auch, wenn man da mal sticht mit dem Spaten, wo der Bauer da gepflügt hat. Und vor allen Dingen, wenn dann Stroh eingepflügt wird, das Stroh liegt oben drauf und wird dann da unten hingekippt, dann gibt es eine richtige Torfschicht. Und wenn die Wurzeln da reingehen, haben wir wieder Fäulnisprozesse, die in der Pflanze dann eine Schwäche bedeuten. Schwache Blätter, schwache Cuticula, also Blatthaut, da gehen dann die Blattläuse und die Schädlinge gerne dran, weil sie direkt durchknabbern können. Deshalb wird ja in diesem Zusammenhang auch sehr für die pfluglose Bodenbearbeitung plädiert. Und dann gibt's Maschinen, die den Boden lockern, indem sie reingreifen, ihn aber nicht umdrehen.
Mhm. Ah.
Aber man kann auf jeden Fall, egal in welcher Form man arbeitet, immer auch mit den Mikroben arbeiten. Wenn man sagt, ich will das jetzt unbedingt machen, dann würde man beim Bearbeiten die Oberfläche des Einzuarbeitenden intensiv mit EM besprühen und dann einarbeiten, dass die Mikroben das anständig umsetzen. Da muss man von Betrieb zu Betrieb gucken, was passt. Und das ist natürlich immer eine Frage, wie weit möchte ein Landwirt das in sein Leben integrieren. Also das ist eine Frage der Machbarkeit im Betrieb, aber auch der Bereitschaft davon.
Schau jetzt schnell auf die Uhr. Vielleicht wäre es gerade noch gut, 2 Minuten mal ein kurzes Plädoyer an unsere Landwirte zu machen. Was würdest du ihnen mit deinem Fachwissen im Bereich der Bodenkultur, aber auch in der Haltung von den Tieren empfehlen?
Das gleiche wie bei Menschen. Erstmal das Bewusstsein für die Bedeutung der Mikroben zu entwickeln und dann zu gucken, wo man im Betrieb mal anfangen kann. Meistens da, wo ein Problem existiert. Oder wo eine schnelle Wirkung zu erwarten ist, wenn man zum Beispiel die Gülle geschmeidiger haben will und sie nicht so stinken soll, dann würde man die Tiere füttern, man würde über das Futter EM drüber geben, man könnte das auch entweder mit der Rückenspritze oder da gibt es auch Kreativität, dass dann so ein Heugebläse in so ein Sprühnebelgerät umgebastelt wurde, dass man einmal die Stallgasse rauf und runter zieht mit so einer Automatik, ja, dass man alles mit Bakterien einnebelt. Die Menschen, die das ausprobiert haben, haben solche Erfolge, so viel bessere Wuchskraft in den Pflanzen, so viel bessere Gesundheit, Pflanzengesundheit, ein Landwirt bei uns in der Eifel. Da kam dann irgendwann der Tierarzt mal vorbei und sag mal, hast du inzwischen einen anderen Tierarzt? Sag dann, nö, ich habe EM, ich brauche dich nicht mehr. Ja, weil einfach die Tiere so gesund waren, keine Klauenprobleme mehr, keine Euterentzündung mehr. Die Tiere wurden einfach gesund, weil die 15 Kilo Bakterien in ihrem Pansen haben. Und da kommt es natürlich sehr drauf an, welche das sind. Das Einfachste ist das übers Futter und dann in den ganzen Kreislauf rein. Also ich kann einfach nur vorschlagen, dass wenn man da ein Problem hat irgendwo, die Bakterien im Bewusstsein hat und ausprobiert, ob dieses Problem nicht mit Hilfe der effektiven Mikroorganismen gelöst werden kann. Und wenn man einmal angefangen hat, dann ist man meistens so begeistert, dass man es woanders auch.
Aber ich glaube, das ist ja ein altes Landwirtwissen, was man ja früher eigentlich mit der Bodenpflege hatte, wo man da wirklich eins war mit der Natur und geschaut hat, dass da viele Nährstoffe oder Mikroben wieder drin sind, damit man auch viel kriegt. Aber irgendwo hat es da einen Bruch gegeben.
Ja, es gibt ja die Gastwirtschaft und die Landwirtschaft. Ja? Und was macht ein Gastwirt? Der bewirtet die Gäste. Was macht der Landwirt? Bewirtet er das Land? Ja, also man muss den Boden auch füttern. Ja? Und man kann also an diesem kleinen Vergleich ablesen, wie gehen wir mit dem Boden um, wenn ich die Haltung habe, ich will da immer nur was von haben.
Ist irgendwann leer, oder?
Dann ist das eine sehr egoistische Haltung. Ne? Und ich will da möglichst optimierte Ernte rausziehen. Wenn einer aus mir, ne, wenn ein Gastwirt zum Gast hingehen würde, ich möchte jetzt die optimale Ernte aus dir rausziehen, ja, wie würde der sich fühlen? Und so fühlt sich der Boden. Das heißt, es geht auch hier wieder darum, dass wir als Mensch wieder eine Liebe zu der Erde entwickeln und hinschauen, was braucht denn der Boden, um gesund zu sein? Und wir können nicht gesünder sein als der Boden, in dem unsere Nahrung gewachsen ist. Und selbst Liebig hat mal gesagt, dass der Reichtum eines Volkes proportional ist der Fruchtbarkeit seiner Böden. Und wir ruinieren unsere Bodenfruchtbarkeit von Jahr zu Jahr. Dazu kommt, dass die Bakterien ja diejenigen sind, die zum Beispiel das CO2 gratis und ohne irgendwelche Fracking-Anlagen in den Boden legen. Das heißt, die Mikroben sind diejenigen, die das CO2 aus der Atmosphäre wieder mit organischem Material in die Erde reinlegen können. Das, was im Carbon in den Erdaltern stattgefunden hatte, was wir durch die fossilen Rohstoffe jetzt wieder umkehren, das können wir mit Hilfe der Mikroben aktivieren. Das heißt, die ganze Klimadiskussion ist auch eine Diskussion von Mikrobiologie und das wird bis jetzt völlig vernachlässigt und da kann jeder anfangen. Und wenn es der Blumentopf auf der Fensterbank ist oder ein Balkonkasten oder sowas, jeder, der dafür sorgt, dass organisches Material mit Bakterien wieder in die Erde reinverarbeitet wird. Man kann einen sogenannten Bokashi-Eimer machen. Es ist japanisch, das Wort ist da einfach übernommen worden, indem man seine Küchenabfälle mit EM fermentiert, so als dann die Luft rausdrückt, dass es anaerob ist und arbeitet das dann wieder in seinen eigenen Blumenkasten oder Balkonkasten oder ins Beet im Garten ein. Also jeder, der organisches Material, also pflanzliches Material, was gewachsen ist, mithilfe der Mikroben wieder in den Boden einarbeitet, holt CO2 aus der Atmosphäre und gibt es in die Erde.
Vorausgesetzt, es stinkt dann nicht richtig, sondern sie machen es richtig, ohne Fäulnisbakterien jetzt zu. Also auch das in der Wissenschaft, du hast es aber auch gut beschrieben in den Büchern drin, man kann so viel falsch machen mit diesen Komposthaufen, die in jedem Schrebengarten drinstehen und stinken und dann stellt man sie zum Nachbarn hin, genau. Oder? Also wenn es stinkt, ist es schon mal falsch, oder?
Ja, weil dann geht, was stinkt, sind die Stickstoffverbindungen, aber den Stickstoff will ich als Nährstoff im Boden wieder haben.
Ja.
Und wenn die Wärme sich entwickelt, dann ist das die Energie, die rausgeht. Ja. Die geht dann auch flöten. Das braucht aber nicht die Atmosphäre, das will ich wieder als Pflanzen. Wachstum haben. Mhm. Also das habe ich in den Büchern ja, also speziell in dem dicken blauen EM, die effektiven Mikroorganismen aus dem AT-Verlag, da ist die Bodenfruchtbarkeit und die landwirtschaftliche Anwendung gründlich erklärt. Das kann ich eigentlich jedem empfehlen, der sich dafür interessiert. Mhm. Man kann zwar viel falsch machen, aber das Falscheste, was man machen kann, ist nichts zu machen. Also es wäre wirklich wichtig, dass jeder, der irgendein noch so kleines Stückchen Erde hat, das Bewusstsein dafür entfaltet, dass dieses Stückchen Erde ein Stückchen Klimabeitrag ist, ein Stückchen Ökologie. Und dass jeder für dieses Stückchen Erde eine Verantwortung hat, die auf seine Weise ergreifen kann. Und da reden wir immer über so große Sachen, Polschmelze und sowas, aber dann ist man gleichzeitig bequem und im eigenen Haushalt kann man wirklich so viel tun. Und die Landwirte, die sind so am Anschlag mit der Arbeit, ja, die sind so gefordert und kriegen so wenig bezahlt für dieses wertvolle Essen, was sie bieten. Ein Liter Milch für ein paar Pfennig, das ist ein Spott, das müsste man verbieten. Ja, die werden nicht adäquat bezahlt und deshalb darf man den Landwirten jetzt nicht diese ganze Klimadiskussion aufbürden. Die sind ja diejenigen, die da arbeiten und ihr Bestes geben. Ja, das sind Systemfehler, sage ich jetzt mal, die struktureller Art sind durch Geldströme und so weiter. Ja, da lässt sich viel ändern. Aber wichtig,
aber es gibt auch Landwirte, die ganz anders produzieren und auch andere Preise haben.
Ja.
Und der Volk ist auch bereit, das zu bezahlen.
Ja.
Wenn sie das Bewusstsein haben, dass gute Ware, sagen wir so Demeter-Qualität, das denke ich, die machen das immer noch sehr gut. Ich weiß nicht, ob die jetzt mit EM arbeiten schon oder nicht, aber die wissen.
Manche, nicht alle, kann man nicht sagen.
Dann, die haben ihre Klientschaft und Kundschaft und das Bewusstsein steigt, meiner Erachtens.
Ja. Also ein jahrzehntelang biologisch dynamisch gut bewirtschafteter Boden braucht keine EM mehr.
Mhm.
Also ich habe Böden erlebt bei uns, einen Obstbauer, der dritte Generation Obstbau macht, Demeter-Betrieb. Der hat dann mal Versuch gemacht mit EM, das macht dann keinen Unterschied mehr. Wenn der Boden optimal ist, muss ich keine EM anwenden. EM sind uns gegeben, um wirklich in der Welt was zu verbessern, da wo Mängel sind, wo Probleme sind. Und da gibt es genug zu verbessern. Und Fritz Albert Popp, den ich noch kennenlernen durfte, der Biophotonforscher, hat uns mal vorgerechnet, dass man mit der vorhandenen Ackerfläche bei einer Bodenbewirtschaftung mit ausreichend Bakterien die gesamte Weltbevölkerung bequem satt machen kann. Also wenn man nur eine andere Landwirtschaft auf den Flächen betreibt, wo es noch nicht mit Bodenfruchtbarkeit zusammenhängt. Die Bakterien sind ja im Boden diejenigen, die auch Zuckerketten abgeben und die Bodenkrümel miteinander verbinden und insbesondere das kolloidale Material, dieses ganz, ganz feine, stäubchenartige, fruchtbarste der Erde zusammenhalten. Wenn ich jetzt immer umdrehe und umdrehe und umdrehe, habe keine Mikroben drin, dann ist es so, dass dieses Material nicht zusammengehalten wird. Und dann haben wir die Situation, dass wie jetzt bei den Starkregen die ganze Erde wegschwimmt, dann trocknet es fest, dann kommt der Wind und dann gibt es die sogenannten Sandstürme auf der Autobahn. Es sind ja keine Sandstürme, sondern fliegt das Feinste vom Feinen des Mutterboden fliegt davon, weil die Mikroben diejenigen sind, die den Boden zusammenhalten. Und Adolf Dänicke, mit dem ich ja die Pionierarbeit gemacht habe, der nicht mehr lebt, von dem ich aber auch sehr viel gelernt habe in der Landwirtschaft, der hat seine Böden so bearbeitet, dass er Jahr für Jahr, auch bevor er EM kannte, für eine gesunde Bodenfruchtbarkeit gesorgt hat und den Boden auch gefüttert hat, das muss man dann tun. Der konnte dann, wenn Rübenernte war und es war Sauwetter, so richtig Sauwetter, und die anderen konnten mit ihren Maschinen nicht mehr aufs Feld, da ist der völlig entspannt über seinen Acker drüber gefahren, weil der so eine Schwammfunktion hatte, dass das Wasser gehalten wurde und die Schlepper nicht eingesunken sind. Das hat natürlich Spaß gemacht. Und das kann man durch eine gesunde Bodenwirtschaft, kann man das erreichen, dass diese Schwammfunktion im Boden wieder dazu führt, dass das Wasser gehalten wird, dass der Boden elastisch wird, dass das Erdreich gehalten wird und nicht wegfliegt. Und das ist dann auch noch ein Hochwasserschutz. Weil da, wo die Mikroben im Boden fehlen und die Verklebung zu Krümeln fehlen, fliegt die Erde nicht nur weg, das Wasser rauscht auch durch und ist direkt im nächsten Flutgraben und ist im Bach und im Fluss und gibt dann Hochwasser. Warum haben wir ständig höhere Hochwasser? Das liegt auch an dieser Bodenbewirtschaftung. Und ein Boden, der das imstande ist, dank der Mikroben das Wasser aufzunehmen, der saugt es auf und hält es auch und hält dann auch noch den Grundwasserspiegel hoch, weil die Krümel eine Kapillarfunktion haben, weil große Oberflächen, die die vielen kleinen Krümel haben, das Wasser hochhalten und die Pflanzen dann auch noch mit Feuchtigkeit versorgen, wenn es eine Trockenphase gibt. Es gibt eigentlich nur Gründe dafür, Bodenfruchtbarkeit wieder im Lebendigen aufzubauen.
Es ist traurig, wenn man sieht, was man alles eigentlich heutzutage durch, ich glaube, durch Profitgeilheit oder wer weiß Gott, was, wie man das nennen will, letztendlich einfach kaputt macht und nicht im Einklang ist mit der Natur. Deshalb finde ich das wahnsinnig wichtig, was du jetzt gerade gesagt hast, also dieses Bewusstsein wieder nach außen zu tragen, sich damit zu beschäftigen, wie war es eigentlich immer, wie ist es richtig, wie ist es gut, mit welchem Dienst, dass jetzt das auch noch verantwortlich ist für Überschwemmungen und, wusste ich jetzt auch nicht, aber irgendwie auch wieder logisch. Mhm. Interessantes Thema, man kann da nicht genügend drüber reden.
Und jeder Verbraucher hat Gestaltungsmöglichkeit, indem er schaut, wo kaufe ich meine Lebensmittel ein? Mhm. Wem gebe ich mein Geld? Das ist die Macht, die ich habe als Konsument. Hässliches Wort, aber sind wir ja. Ich habe mein Geld und ich kann mit diesem Geld gestalten. Gebe ich es dahin, passiert das. Gebe ich es dahin, passiert das. Nicht? Also ich kaufe schon seit Studentenzeiten, da habe ich wirklich wenig Geld gehabt. Wirklich wenig Geld. Und im Moment, also ich habe immer biologisch eingekauft. Zum einen, weil ich es für mich selber wichtig finde, aber zum anderen auch aus dem Grund, weil ich weiß, dann gebe ich mein Geld den Landwirten, die die Erde so pflegen, dass ich ein ruhiges Gewissen habe dem Planeten Erde gegenüber. Weil wir haben nur diesen einen Planeten. Ich sage mal die Planetin, Mutter Erde, ne? Die früher von den alten Kulturen verehrt wurde als Muttergottheit, weil sie alles Leben hervorbringt, was uns ernährt. Und mit ein bisschen Liebe zur Erde und zur Nahrung und zu uns selbst, das gehört ja alles zusammen, kann man gar nicht mehr anders als die Erde gut behandeln und dann ist es mehr wert. Und dann heißt es immer, das ist aber so teuer und die Familien mit Kindern können sich das nicht zahlen. Ich habe ja selber, wie du weißt, auf dem Biohof im Hofladen gestanden, hinter der Brottheke. Ich habe ja in der Backstube auch gearbeitet, fermentierte Lebensmittel kennengelernt und habe auch in einem Demeterbetrieb hinter der Brottheke gestanden, jahrelang und Brot verkauft. Da kamen die jungen Familien mit den Kindern, nicht weil sie mehr Geld hatten, sondern weil es ihnen wichtiger war, weil sie gesagt haben, das ist uns für die Kinder wichtig. Wir legen die Priorität dahin, dass wir unser Geld dahin geben und nicht in irgendwas anderes, was auch Geld kostet, aber nicht so wichtig ist. Geld, egal wie wenig Geld man hat, ich sage das einfach, weil das Argument immer kommt, ja, Bio ist so teuer und das kann sich nicht jeder leisten. Doch, weil wenn es sich nämlich jeder leisten würde, hätten wir schlagartig einen anderen Planeten. Und es ist eine Frage der Prioritäten. Und ich kann jetzt mal so ein bisschen provokant sagen, wenn so ein Handy, 600 oder wie viel, ich bin da nicht auf dem Laufenden, ich habe mir noch nie eins gekauft, ja, hunderte von Euro kostet für so ein Elektronikteil, von dem ich nicht satt werde, wie viel Bio-Kartoffeln kann ich davon kaufen? Ja, also da muss man ehrlich sagen, okay, ich habe andere Prioritäten gesetzt mit meinem Geld. Und das ist die Freiheit, die wir haben. Und da sehe ich noch viel, viel, viel Spielraum. Aus Liebe zu sich selbst, aus Liebe zur Erde.
Und trotzdem sieht man, wie die Bio-Angebote in den letzten Jahren explodiert sind. Meiner Erachtens, also sehr, die Vielfalt ist immer größer, der Angebot ist immer größer und ich glaube, der Trend ist eingeläutet, dass das wir uns da was Gutes zufügen. Liebe Anna-Katharina Jocke, ganz herzlichen Dank. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie sich mit diesem Gebiet, mit diesem Thema weiter beschäftigen möchten, im Bereich Landwirtschaft oder Balkonpflege von Ihren eigenen Pflanzen in den eigenen vier Wänden oder eben auch sich mit diesem Mikrobiom, mit Bakterien für unseren eigenen Körper oder für unsere Tiere auseinandersetzen wollen, dann gibt es wirklich gutes Informationsmaterial. Einfach unter Google Frau Jocke eingeben. Sie ist diejenige, die so viele Fachbücher zu diesem Thema geschrieben hat. Und wenn man sich da ein bisschen durchliest, dann tut sich eine ganz, ganz große andere, neue Welt auf, die unserem Bewusstsein einfach gut tut. Und dann muss man, wie ich es selbst mache, eine Fernsehsendung machen, das Wissen schenken oder Sie teilen es einfach Ihren Freunden weiter, so dass wir da wirklich einen Stein zum Anstoß bringen dürfen, um hier einen Beitrag zum Wohle der Erde, zum Wohle von uns selbst, von uns allen leisten zu dürfen. So, das war's für mich. Ich wünsche Ihnen alles Gute, viel Spaß beim Experimentieren und möge es gut gelingen. Alles Gute. Auf Wiedersehen miteinander.